Clever Campen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Clever Campen Podcast, dem Podcast für Campingkultur und heute mit dem spannenden Thema Fernreise mit dem eigenen Wohnmobil. Ich bin Isabel Krautberger und das ist meine Kollegin
Samira Maczynski, hallo.
Und dann haben wir noch zwei Gäste, die sitzen heute nicht wie üblich bei uns im Studio, sondern sind in Oldenburg und wir sehen sie jetzt gerade hier über den PC, Wiebke und Knut Harms. Ich sag nachher noch was dazu und sag erstmal herzlich willkommen. Wir erfahren gleich mehr darüber.
Genau, hallo.
Hallo von mir.
Ja, schön. Und wie gesagt, also heute geht es um das Thema Fernreise mit dem eigenen Wohnmobil. Das ist ein Traum von ganz vielen Camper und Camperinnen und die beiden, die verwirklichen jetzt diesen Traum. Und wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, wo denn die Reise bei den beiden hingeht. Genau, wie lange sie denn unterwegs sein werden und vor allem um das Thema, was man denn so alles bei der Reiseplanung beachten muss. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht mal so wenig. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen sagen, ihr beiden. Wollt ihr euch denn mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Wiebke und neben mir sitzt mein Mann Knut.
Ja, hallo. Oder bei uns sagt man Moin Moin.
Genau. Und ja, und wir sind ja von euch eingeladen worden, ein bisschen was zu erzählen heute.
Genau, die Besonderheit heute ist, dass die beiden in Oldenburg sitzen und gar nicht hier bei uns. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, tontechnisch haben wir alles ausklamüsert, also hoffentlich keine Pannen heute. Auch von mir herzlich willkommen, schön, dass ihr es virtuell zu uns geschafft habt und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Isa. Genau. Ihr beiden, ihr seid ja schon erfahrene Camper und Camperin sozusagen. Ihr seid nicht neu unterwegs im Wohnmobil. Ich darf schon vorweg verraten, ihr habt kein Wohnmobil von der Stange. Erzählt doch mal ein bisschen.
Also wir haben ein großes Wohnmobil. Wir haben natürlich angefangen mit einem normalen Camper, sag ich mal. Aber im Moment fahren wir einen MAN mit 7,49 Tonnen ganz genau und 180 PS. Ja, und das war ehemals ein Blumenlaster, der also entsprechend auch ein super gutes Karma hat durch die ganzen Blumen. Und 2015 haben wir diesen Laster gekauft und haben den dann zu einem Reisemobil beziehungsweise einen Camper für uns vier, Familie von vier, umgebaut. Genau, das ist so unser Camper.
Wie lange hat das gedauert?
Genau 274 Tage.
Okay,
das also von dem
so genau gleich.
Erzähl doch mal, genau. Was habt ihr denn da gemacht? Also das ist ja schon vom Blumenlaster zum Womo, stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Was habt ihr denn alles reingebaut, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung mal haben, wie das aussieht?
Also wir haben ja einen LKW genutzt wir kommen ja ganz klassisch aus dem Campen. Also man müsste eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Wir beide haben uns beim Segeln kennengelernt und da war das aber auch schon so, dass das große Segelschiffe waren. Also so ein 8-Meter Boot, das war es nicht. Wir waren auf einem 50 Meter großen Segler und da haben wir uns kennengelernt. Also irgendwie hatten wir schon immer eine Affinität, so ein bisschen was anders zu machen. Und dann kamen die Kinder auf die Welt und die hatten nun wahrlich überhaupt keine Seebeine. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es mal mit dem Campen. Und dann haben wir uns ein Familienzelt gekauft und sind damit erstmals dann losgefahren, auch nach Schweden. Und ja, dann irgendwann sind wir kolossal auf Fehmarn verregnet.
Ja.
Oh, der Campingplatz hat uns weggeschickt. Er sagte, ihr werdet hier nicht. Und dann sind wir in der Jugendherberge und haben da Asyl bekommen. Und das war der Moment, wo wir dann ein Wohnmobil gekauft haben. Also ein Standard-Wohnmobil. Und auch der hatte dann irgendwann so seine Zeit, wo wir gesagt haben, das wäre jetzt ganz schön, wenn wir den mal abstoßen. Und dann kam die große Fragestellung, wollen wir denn jetzt eigentlich haben? Und da, wir sind manchmal ein bisschen komisch. Wir haben andere Ideen als andere. Und dann sagte meine Frau, ich brauche einen luftdruckgefährten Schwingsitz.
Ein so was? Wie beim
LKW. Ja, und dann ist die Entscheidung gefallen. Dann ist Wiebke auf die Reise gegangen und hat nach dem LKW gesucht.
Genau, wir haben ziemlich schnell unser Wohnmobil verkauft und waren in Zugzwang, weil die Kinder auch gesagt haben, ja, das Campen ist toll. Ja, und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt also einen LKW kaufen. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir den dann auch gefunden.
Genau. Wie Wiebke gesagt hat, ein Blumen-LKW, also kein toter Fisch, kein totes Fleisch, kein totes Tier, sondern lebende Blumen. Und deswegen fühlen wir uns da auch mal so wohl drin.
Ach, das ist echt schön. Stelle ich mir nett vor.
Den halt aufzubauen. Der ist ja im Gegensatz zum Kastenwagen wirklich quadratisch praktisch gut. Und von daher konnte man den auch wirklich sehr gut ausbauen. Nun muss man allerdings sagen, das war 2016. Ne? Da waren wir noch richtige Exoten. Das war nicht so, dass man an jeder Ecke da jetzt Hinweise bekommen hat, sondern wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht. Du hast gesagt, 274
Tage, wovon, da muss man sagen, von diesen 274 Tagen haben wir 4 Monate lang nur geplant.
Okay.
Also, und da haben wir maximal am Auto was ausgemessen und wieder neu gezeichnet und überlegt, was wir machen und wie wir es machen. Und genau, als diese 4 Monate um waren, waren wir gedanklich mit den Überlegungen fertig und haben den ersten Schraubenzieher in die Hand genommen.
Ja.
Okay, und was ist jetzt drin im Lastwagen? Also wie muss man sich vorstellen? Bett, Bad, Küche?
Also man muss, wir haben es jetzt am Wochenende wieder gehört, das ist ja eine richtige Wohnung und genau das ist es. Also wenn man reinkommt, ist es eine Einraumwohnung, ein Zimmer-Apartment. Also wir haben eine große Küche, also Knut hat eine große Küche. Wir haben ein Badezimmer mit Dusche und WC. Wir haben ein Wohnzimmer mit einer Grundsitzgruppe oder Exitzgruppe. Mhm. Und ein Master Bedroom nennen wir es immer, ein bisschen erhöht hinten, wie man das auch von vielen Mobilen kennt, ein Bett für genau. Die Eltern.
Und wir haben ein irrsinns Raumgefühl. Wir saßen da auch schon mal mit 11 Leuten drin.
Wow.
Das klappt sehr gut. Und worüber ich mich immer freue, jetzt gerade in dieser Übergangsjahreszeit, wenn es eigentlich schon so warm ist, dass man nicht heizen müsste, dann machen wir die Fußbodenheizung an. Das ist immer unser Highlight, weil das ist so schön, warme Füße zu haben und nicht gleich alles zu beheizen.
Das ist echt cool.
Ich denke, die Erklärung ist noch ganz gut zu wissen, dieser frische, also man nennt sowas frische Koffer, also ein isolierter Koffer, der aber keine Tiefkühlwaren transportiert hat, aber trotzdem gut isoliert ist und der ist halt 2,55 Meter breit, was auch so dieses Raumgefühl ganz gut erklärt, wenn man in so viel Platz in der Breite hat, kommt man bei uns rein und eben halt auch eine große gute Höhe, dass man denkt so, wow, was für ein Platz.
Okay.
Und jetzt gerade fühlen wir uns fast wieder so ein bisschen zurückversetzt. Ja, weil wir den so ein bisschen auf Vordermann bringen, den LKW, so ein paar Besonderheiten für die USA, werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Aber auch dieser emotionale Faktor ist ziemlich ähnlich wie damals. So eine USA-Reise vorzubereiten ist schon ein echtes Projekt. Und wie damals, als wir einen LKW aufgebaut haben, ich wach manchmal einfach nachts auf, dann fällt einem wieder irgendetwas ein, was man noch machen muss. Und wenn man um 3 Uhr aufwacht und hat schon mal einmal so einen einzigen Gedankengang, dann tanzen die Synapsen Step. Dann kommt eins nach dem anderen und dann braucht man auch nicht wieder einschlafen. Das ist so ein bisschen parallel wie damals zum Ausbau.
Okay. Also habt ihr gerade akuten Schlafmangel oder wie darf ich das verstehen?
Ja.
Unruhige Nächte, ja.
Genau, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen verraten, USA. Wie kam's? Also, wie lang geht ihr reisen? Wie kam's? Wie kam der Traum? Warum USA?
Ja, wie kommt man eigentlich auf die Idee irgendwie? Sagt man dann, okay, Europa haben wir schon, jetzt verschiffen wir unser Womo auf einen anderen Kontinent oder?
Also, das war so, ich war schon mit 16 das erste Mal in North Carolina. Dann war ich später in Vancouver Island, Victoria, also British Columbia. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ich bin dann auch schon mal die Highway Number One mit einem Freund runtergefahren. Wiebke war in jungen Jahren schon in Florida. Und dann haben wir, als wir geheiratet haben, unsere Hochzeitsreise in die Südstaaten gemacht. Und diese Reise haben wir 2019 wiederholt. Und da war das eigentlich so, boah, sind wir in das Land und aber auch in die Leute verliebt. Und dann kam das so, wir wollen das wohl gerne mal ein bisschen intensiver kennenlernen.
Ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir eigentlich durch unser Wohnmobil auch so Slow Traveler sind. Also wir können ganz gut mal irgendwo 3 Tage bummelig rumsitzen und einfach mal nichts tun und in der Gegend rumgucken und uns alles in Ruhe angucken. Diese Zeit hat man, wenn man 14 Tage in den Staaten ist, eher nicht. Und so kam die Idee, dass wir gerne mal ein bisschen länger das Land bereiten würden.
Wie lange geht ihr denn jetzt?
Also wir gehen 7 Monate.
7 Monate, okay, das ist schon echt eine Hausnummer. Wie habt ihr das, also ist das problemlos für euch machbar? Also, oder Arbeitgeber, cool, macht's mit? Oder Sabbatjahr?
Ja, genau sowas. Das ist bei uns beiden möglich. Wiebke ist selbstständig. Ja. Und mein Arbeitgeber hat das ermöglicht. Und die Kinder sind aus dem Haus, einen Hund haben wir nicht, also hü.
Voll gut. Ich stelle mir das auch mal so vor in vielleicht, naja, es dauert noch ein bisschen, 10 bis 20 Jahre vielleicht.
Also wenn wir ehrlich sind, Früher hätten wir uns das nicht vorstellen können, so lange, auch ohne die Kinder oder gar mit den Kindern. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Wann ist der Entschluss eigentlich so gefallen? Also gab es da einen bestimmten Punkt oder war das irgendwie so, okay, wir haben halt wochenlang drüber gesprochen und irgendwann...
Also ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Also als wir zurückkamen 2019, haben wir gesagt, es wäre schon schön. Und da wir ja sowieso ein bisschen manchmal wirre Ideen haben, also allein schon das Auto ist ja so eine wirre Idee gewesen, haben wir gesagt, warum denn eigentlich nicht? Und haben dann tatsächlich gesagt, komm, wir fangen mal an zu planen. Weil es gibt ja, also bis, weiß ich nicht, irgendwann vorher gibt es ja so einen Point of No Return, der, wo man bis dahin plant und wo es auch nichts kostet und wo man sich einfach nur informiert. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, glaube nach einem Jahr, dass wir gesagt haben, so okay, das kann alles funktionieren. Jetzt müssen wir dann tatsächlich auch mal ein bisschen investieren und Nägel mit Köpfen machen und auch ja zum Beispiel bestimmte Visum beantragen oder
so. Wobei Samira, die Entscheidung, da sind wir großartig drin. Das können wir abends beim Glas Wein entscheiden. Da müssen wir uns nicht lang überlegen. Und die Planung, die dauert dann etwas länger.
Genau, wobei wir ja auch schon beim nächsten Punkt sind. Eben, also Entscheidung schnell getroffen, habe ich verstanden, bei einem Glas Wein. Aber dann geht's ins Vorbereiten. Und ich glaube, das ist nicht gerade wenig, was man da so alles beachten muss.
Bevor wir jetzt über die Planung sprechen, wann geht's denn eigentlich genau los?
Also wir werden Mitte Juni losfahren und wir werden gleich relativ früh im Februar wieder zurückkommen. Wir haben also 223 Tage vor uns und wir haben die Route festgelegt oder unabhängig voneinander. Jeder hat das für sich gemacht und sie waren fast deckungsgleich.
Oh ja, da bin ich nachher gespannt, was er erzählt, genau. Also aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Entschuldigung.
Ja. Kein Problem.
Los geht's Mitte Juni.
Mitte Juni, okay.
Super. Genau, also Reiseplanung. Es stand fest, ihr wollt los. Mit was fängt es denn an? Ist es das Visum? Startet man damit?
Genau, also damit haben wir tatsächlich angefangen. Ich glaube, das war das Erste, was wir gemacht haben. Das ist ja, also egal wie lange man fahren möchte, muss man ja sozusagen eine Permission haben, irgendwie einreisen zu dürfen. Da gibt es ja einmal ESTA. Und das dann eben das Visum. Unterschied ist, dass diese ESTA-Geschichte, die ist drei, wenn man bei Einreise darf man 3 Monate im Land bleiben. Es gibt Leute, die das so machen und dann sagen, okay, wir reisen jetzt einmal aus und reisen wieder ein, dann wird das verlängert. Das kann funktionieren. Da muss man eben halt darauf aufpassen, dass man ausreist, nicht in die angrenzenden Staaten, sondern halt tatsächlich schon mal eben nach Hause oder sowas.
Okay.
Also Kanada, Mexiko reicht nicht, um dieses ESTA wieder neu sozusagen zu resetten. Wir sind gerne ein bisschen safe bei vielen Dingen. Also wir planen sowas gerne ein bisschen sicher. Und da war für uns eigentlich klar, dass wir ein Visum beantragen. Ein Visum ist zwischen 6 Monaten und 12 Monaten kann man das genehmigt bekommen bei Einreisen. Ja, und das ist der erste, war, glaube ich, das erste, was wir ausgegeben haben, $185 pro Person, nur für die Beantragung. Das ging online ganz gut. Wir haben tatsächlich einen ganzen Tag gebraucht, bis wir alles zusammengesucht haben. Ich weiß nicht, 5 Ausweise mit irgendwelchen alten Visa.
Ich wollte gerade fragen, was braucht man denn alles, um es dann tatsächlich beantragen zu können? Also es ist, glaube ich, nicht so
also
wenig
alte
Sachen.
Ausweise, die Daten, wann man die letzten 10 Jahre jemals aus- und eingereist ist. Die fragen ganz, ganz viele Fragen, die man natürlich auch dann erstmal übersetzen muss. Und
also manche sind auch schwer zu beantworten. Ja. Also wenn man gefragt wird, ob man Mitglied, Förderer oder Vorstand einer Kinderterrororganisation war oder ist, das ist dann schon so ein bisschen zum Schmunzeln, ne? Oder ob man vorhat, in den USA Drogen zu verkaufen. Solche Fragen kommen dann noch und nöcher. Also man fühlt sich so ein klein bisschen veräppelt, weil also das ist ja nun etwas, was ferner liefen ist. Aber von diesen Fragen gibt es zuhauf, seitenweise.
Ja, was dann noch dazu kommt, Kuhn hat irgendwann mal bei seinem ersten Besuch einen amerikanischen Führerschein gemacht. Haben Sie jemals einen amerikanischen Führerschein besessen? Ja. Und dann musst du plötzlich unterbrechen, weil man muss dann den Dachboden umkrempeln, um das alles zu finden. Und damit habe ich einen ganzen Tag gebraucht. Genau.
Man darf da auch nicht Nein sagen. Also wenn man jetzt bequemlichkeitshalber Nein sagt, irgendjemand macht den Hintergrundcheck und der ist ja nicht ohne. Mhm. Und dann gucken die rauf und sagen, der hat gesagt, er hat keinen, aber er hat ja in Wirklichkeit einen. Was hat denn der auf dem Kerbholz? Also gibt man sich schon sehr Mühe, alles wahrheitsgemäß zu beantworten.
Ach je. Ja. Und dann nur ein Tag ist ja eigentlich schon fast wenig.
Ja, war ein Tageswerk. Ich habe, glaube ich, danach eine Woche aufgeräumt, weil ich alles wieder zurückräumen musste, ausgeflattert habe. Naja, auf jeden Fall, wenn man das gemacht hat und das ist dann auch angenommen, dann das Geld ist mal schon mal weg. Dann wird man noch zu einem Interview eingeladen. Und wir wohnen ja nun im Norden Deutschlands. Da würde man ja denken, so gut, fahren wir nach Hamburg, ist nicht so weit.
Bis nach Frankfurt müsstet ihr, oder?
Wir mussten nach Berlin.
Nach Berlin? Ah ja, okay, ja. Das geht dabei ja so genau.
Und da fährt man jetzt auch nicht so morgens hin, abends zurück, weil der, ich glaube, der Termin war schon um 10 Uhr morgens.
Mhm.
Ja, und das war dann sozusagen der nächste Step, dass wir auch wieder mit Übernachtung verbunden halt nach Berlin gefahren sind und dann wirklich auch die Zusage gekriegt haben, dass das gestattet wird und dass wir eins bekommen.
Das war ein Interview im Konsulat oder?
Richtig, da okay. Muss man dann ein Interview führen. Und wird da erstmal schon, bevor man reingeht, gefilzt und muss alles auspacken. Ja.
Wobei das ja, glaube ich, wenn man Visa beantragt, ich glaube ich, relativ üblich ist. Also egal.
Ich weiß gar nicht, beim Esther ist, glaube ich, ein bisschen niedrigschwelliger, aber
ja, klar,
ich habe tatsächlich auch einen amerikanischen Pass. Und das ist jedes Mal, das ist wirklich, als würdest du ausreisen. In dem Moment wirst du komplett gefilzt. Kriegst alles abgenommen, kein Wasser mit reinnehmen. Und das ist tatsächlich schon standardmäßig, aber es ist schon ein Erlebnis jedes Mal wieder.
Eine Bonbon.
Okay. Vor allen Dingen haben die auch einen sehr, sehr eindeutigen Tonfall dort. Nicht? Also wenn man hier so, ja, guten Tag, hatten Sie mal Ihren Reisepass? Das ist ja schon ein ganz anderer Duktus, der da bei dem, ob es das da zum Tage kommt.
Okay. Und also jetzt nur vom Zeitraum her, wann habt ihr dieses Visa beantragt? Also ist das jetzt, habt ihr das ein Jahr vorher gemacht oder irgendwie einen Monat vorher? Oder?
Also das haben wir tatsächlich ein Jahr vorher. Also jetzt vor einem Jahr.
Okay.
Das, 10 Jahre gültig, ne?
Das ist 10 Jahre gültig. Vor einem okay. Jahr haben wir das... waren wir im Konsulat zum Interview, genau. Und das deswegen, weil es eben 10 Jahre Gültigkeit hat, haben wir gesagt, das können wir ja jetzt schon mal machen.
Ja, eben, das ist ja dann praktisch, dann hat man das irgendwie nicht auch noch vor der Backe, beziehungsweise ist man ja dann auch irgendwie ein bisschen entspannter wahrscheinlich oder geht besser in die nächste Planungsschritte, wenn man weiß, gut, das ist schon mal safe, das hat man. Und dann, genau, als nächstes würde ich mir jetzt vorstellen, hat er dir, andersrum gefragt, hat er dir irgendwann die Idee, dort ein Wohnmobil zu mieten oder war es ganz klar von vornherein, dass ihr mit eurem eigenen geht?
Ja, wir haben natürlich alles abgewogen. Im Hinterkopf hatten wir immer, unser zweites Zuhause mitzunehmen, das ist bestimmt klasse. Dann kam noch dazu, dass wir auch auf den vergangenen Reisen immer gerne mit Menschen in Kontakt treten, die dort leben und wohnen. Und das war dann die zweite Idee, wenn wir jetzt mit so einem europäischen Fahrzeug kommen, dann ist das mit Sicherheit auch sowas wie ein Türöffner.
Mhm.
Aber natürlich haben wir dann geguckt, was kostet dort ein Wohnmobil, wenn wir so eine vernünftige Größe nehmen von einem seriösen Anbieter, also jetzt nicht die letzte, der letzte fahrbare Untersatz, dann liegt man etwa bei $1,000 die Woche. Und wenn wir uns überlegen, dass wir 28 Wochen da sind, kann man das leicht ausrechnen, dass das natürlich eine echte Hausnummer ist.
Ja.
Und da sind wir dann im Endeffekt mit einer Eigenverschiffung günstiger.
Also habt ihr da tatsächlich eine Vergleichsrechnung wahrscheinlich angestellt oder habt abgewogen, was Versicherung, was Verschiffung, was? Hm? Und bei der Zeit, also Länge, wo ihr seid, ist es auf jeden Fall quasi günstiger, dass ihr es verschifft.
Ja, und dann kommen immer noch ganz viele Leute, die sagen, ja, aber ihr habt doch schon mal ausgebaut, warum kauft ihr euch nicht einen Schulbus? Das ist immer, das wird andauernd gesagt.
Auf die Idee also wäre ich jetzt wollen, nicht gekommen.
Nee, ja, nee. Doch ganz viele. Aber wir wollen halt die Zeit genießen und jetzt nicht da rumbauen. Und was man immer nicht vergessen darf, das ist total schwierig, dort ein Fahrzeug zu kaufen. Also jeder weiß das immer besser. Nee, das ist ganz leicht. Nein, wenn man mal wirklich guckt, alleine die Anmeldung bedarf einer amerikanischen Meldeadresse. Und da fängt schon an. Und dann haben die ein sehr, sehr schwieriges Steuersystem. Das heißt, mal zahlt die Umsatzsteuer derjenige, der als Händler es verkauft. Wenn man es dann wieder privat verkauft, und es würde ja kein Händler kaufen, muss der die Umsatzsteuer bezahlen, der es anmeldet. Also es ist ganz verworren. Und deswegen schied das für uns dann aus.
Ja, also vor allem, also so stelle ich es mir auch zumindest vor, wenn man jetzt schon mal die Zeit hat, um so lange wegzugehen, will man ja auch nicht die Hälfte der Zeit damit dann irgendwie verbringen, dann vor Ort was auszubauen. Also das will man ja dann schon zum Reisen nutzen irgendwie, denke
genau.
ich. Ja. Ja. Okay. Thema Wohnmobil verschiffen. Mhm. Wie geht das? Also vielleicht könnt ihr uns erzählen, wer macht das? Wo muss man hin? Was kostet das? Wie lange also dauert es?
Ja, wir haben uns bei den Vorbereitungen so ein bisschen aufgeteilt. Wiebke ist jetzt mittlerweile der Versicherungsfuchs. Mhm. Ich habe mich ein bisschen mehr mit der Verschiffung beschäftigt. Das ist ein relativ umfangreiches Thema. Also man kann immer nur empfehlen, dass man einen Volldienstleister nimmt. Von denen gibt es etwa 10 Stück in Deutschland. Und die sorgen eigentlich für alles, was man da so machen muss. Von den Formalien über den Räder, die Verträge abschließen. Da kann man so etwa rechnen, 65 bis 70 Euro der Kubikmeter. Also es geht tatsächlich Zentimeter genau.
Okay.
Länge, Breite, Höhe. Und das wird auch gerne nachgemessen. Und dann kommt man auf seine Kubikmeterzahl und der Kubikmeter, wie gesagt, irgendwie sowas bei 70 Euro. Das klingt dann, wenn man das für das eigene Wohnmobil durchrechnet, erstmal ganz annehmbar. Jo, da kommt man mit hin.
Ich wollte gerade sagen, dann wie viel Kubikmeter ist euer Wohnmobil bzw. Lastwagen?
Jetzt habe ich mich auf alles vorbereitet.
Du hast gestern mir eine Zahl gesagt, was es kostet.
Ja, 2,55 mal 8,20 Meter mal 3,40 Meter.
Okay, wir rechnen nach. Oder jeder, der jetzt uns hört, darf es jetzt mal geschwind mit dem Taschenrechner selbst nachrechnen, wie viel Kubikmeter das dann sind.
Also was dann noch dazu kommt, und das ist echt viel, ich glaube momentan 35% Aufschlag für Treibstoff. Das ist eine ganze Ecke. Mhm. Und dann kommt dann noch jede Menge dazu. Also der Preis, den ein so ein Volldienstleister nennt, der hat dann die Hafengebühr, die Lagergebühr, die Verschiffungsgebühren, also Beladen und Entladen, Servicegebühren, das ist in so einem Preis alles drin. Wenn ich das jetzt so sehr detailliert weiß, dann liegt das daran, dass ich mal Seehafenspediteur gelernt habe und daher so ein bisschen da Einblick habe und wir haben auch den Transport selbst organisiert, aber das kann man halt nicht empfehlen, weil man eigentlich gar keinen Reeder findet, der das für einen übernimmt. Also ein Volldienstleister ist in dem Bereich schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Und jetzt kommen wir zu dem, was wahrscheinlich auch viele interessiert. Unser Wagen, 8,20 Meter, habe ich gesagt, der liegt so bei einem Volldienstleister bei der Hinfahrt etwa bei 7.500 Euro. Mhm. Und interessanterweise ist die Rückfahrt etwas günstiger, die liegt so ein bisschen über 6.000 Euro. Und das ist jetzt alles gerechnet dann von Deutschland nach Baltimore. Da werden wir anlanden, wenn man sich entschließt, mehr in Richtung Texas zu fahren, also nach Houston, dann wird es etwas teurer. Wenn man sich entschließt, an die Westküste zu fahren, dann kommt dann noch der Panama-Kanal-Aufschlag, dann wird das nochmal ein ganzes Ende teurer.
Okay.
Aber ganz, ganz viele lassen nach Halifax verschiffen, weil das so ein kleiner, schnuckeliger Hafen ist. Das soll immer sehr problemfrei geben. Wie das in Baltimore wird, das müssen wir rausfinden.
Okay, also hat das quasi euren Startpunkt auch ein Stück weit bestimmt, zu gucken, welche Häfen können wir überhaupt ansteuern? Wie teuer wird's? Und jetzt seid ihr bei Baltimore gelandet.
Ja, nee, der Auslöser, dass wir nach Baltimore sind, ist, dass wir im Hochsommer ja faktisch ankommen und dann erstmal die Ostküste in Richtung Norden fahren wollen.
Ah ja, okay.
Also ich glaube, alles spielte so eine Rolle. Ne? Ja. Sowohl dieser, also Baltimore, weil es halt einfach irgendwie günstig liegt. Und
genau. Interessant für die, die vielleicht auch mal sowas vorhaben, man muss kein Zoll oder eine Carnet de Passage bezahlen, wenn man unter einem Jahr in den USA bleibt, dann ist das zollfrei.
Was genau ist eine Carnet de Passage? Das ist Französisch?
Das ist sozusagen eine Vorversteuerung, die man danach wieder bekommt. Das ist ein vereinfachtes Zollverfahren.
Okay, also das ist so der Papierkram, den man da erledigt. Carnet
de Passage ist mehr, wenn man in Richtung Osten fährt. Ne? Also die Amerikaner kennen das gar nicht so. Aber es gibt viele Länder, wo man vorweg sozusagen sein Fahrzeug verzollt. Und wenn man ausreist, kriegt man es wieder zurück.
Außer man verkauft das dann in dem Land. Das wollen die halt damit umgehen.
Ah, okay.
Bei uns ist halt so, wir sind als Touristen reisen wir ein, nehmen das Auto nach spätestens einem Jahr wieder mit. Also müssen wir es nicht verzollen.
Okay.
Das ist eigentlich kein Papierkram.
Okay. Aber Genau. Also ihr habt diese Reise dann organisiert, in dem Fall sogar teilweise selbst organisiert. Es gibt aber Organisationen, die das machen. Und berechnen den Preis praktisch pro Quadratmeter. Was müsst ihr denn jetzt eigentlich, Kubikmeter, Entschuldigung. Ja. was müsst ihr denn jetzt eigentlich noch selber vorbereiten? Also ihr habt vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ihr das Mobil selber gerade vorbereitet auf die Schiffsreise. Was genau versteht man darunter?
Erstmal braucht ihr das Interieur, ein bisschen frische Farbe, das hat nicht
gemacht. Ja, das war so nach 7, 8 Jahren, habe ich gedacht, so jetzt müssen wir neue Gardinen haben und Kissen und sowas. Aber also es hätte eigentlich nicht gemusst, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Jetzt ist auch wie ich schon geworden.
Aber das, ja, das hätte nicht sein müssen, wir haben andere Sachen, die wichtig waren eigentlich.
Also ganz wichtig ist, wir fahren ja mit einem europäischen Fahrzeug nach Amerika. Mhm. Da ist das mit Werkstätten vielleicht ein bisschen schwierig, falls mal was passieren sollte. Und deswegen haben wir uns entschlossen, nochmal eine ganz große Inspektion zu machen. Also alle Betriebsmittel einmal tauschen und ein ganz genauer Blick, ob alles im Bestzustand ist, damit wir das ein bisschen minimieren, dass uns da was passiert. Dann muss das Fahrzeug richtig sauber sein. Die Volldienstleister rechnen schon mal gleich eine Gebühr mit ein, dass das Fahrzeug im Hafen unter Boden sauber gemacht wird, weil die Amerikaner wie andere Länder Angst haben, dass da invasive Arten eingeschleppt werden. Ah, okay. Bei den Australiern ist es extremst zu reinigen, bei den Amerikanern, es muss halt schön sauber sein. So, dann muss das Fahrzeug blickleer sein, so sagt man. Was möchte man vermeiden? Man möchte vermeiden, dass man so einen halben Hausstand mitnimmt und Sachen, die man dort verkaufen will, vielleicht noch einen alten Motor. Also es soll tatsächlich eine Wohnmobilverschiffung sein und nicht ein verdeckter Lastentransport.
Okay.
Lebensmittel am besten zu Hause lassen, weil es doch viele Lebensmittel gibt, die in Amerika nicht gern gesehen sind, als Einfuhr sozusagen. Bei den Volldienstleistern steht eigentlich immer drin, dass keine Gasflaschen mitgeführt werden dürfen. Und wenn man eine verbaute Gasflasche hat, also einen LPG-Gastank, dann muss der gespült werden. Also das dürfen keine Reste von brennbaren Gasen noch drin sein. Wir haben uns noch schlau gemacht. Wir haben auch extra nachgefragt, wird bei uns im Wohnmobil aus drogentechnischen Gründen oder warum auch immer ein Hund durchgehen? Und das wurde ganz klar bejaht. Also entschließen wir uns dazu, dass wir die schönen neuen Kissen
genau, alle einpacken. Also, so, dass der Hund da wegen mir auch rüberlaufen kann, aber.
Genau. Okay. Und dann müssen wir die Batterie noch abklemmen im Innenraum. Ja. Die Starterbatterie müssen wir uns nicht drum kümmern. Das macht die Besatzung vom Schiff. Die zieht dann so einen Socken drüber, dass sie auf keinen Fall Karosseriekontakt hat. Die Batterie ist dann sozusagen getrennt vom Fahrzeug. Und das Letzte, da gucken wir so ehrlich gesagt ein bisschen gegen an, die versiegeln das sehr gerne. Also das heißt, der Inspekteur geht durchs Wohnmobil, schaut, ob alles gut ist, sicher ist. Danach wird das Fahrzeug zugemacht und mit einem Aufkleber versiegelt. Und ich hoffe, dass der das so hoch anbringt, dass er nicht auf unsere Folierung kommt. Sonst drehe ich durch.
Oh nein, das sprich, also wenn der da diesen Bepper draufklebt und ihr das nachher die halbe Folierung abreißt, sozusagen, wenn ihr den wieder entfernen wollt, oder wie?
Das bleibt anderes Thema, bitte. Anderes Thema.
Okay, da haben wir schon einen wunden Punkt gefunden. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, wenn ihr dann unterwegs seid oder wieder zurück und mal schauen, wie die Folierung dann aussieht.
Ja. Oder okay. Vielleicht ist das auch eine Trophäe, die wir dann durch die Gegend fahren.
Und es wird, also aber ganz blöd gefragt, also das Fahrzeug, das kommt so aufs Schiff oder wird es in einen Container gepackt und dann aufs
Container
Schiff gestellt?
Container ist natürlich auch mal schön, da steht schön geschützt drin, aber unser Lasser ist viel zu groß, also er ist zu breit und zu hoch. Man wird vielleicht reinfahren können, aber der es reinfährt, müsste dann auch drin sitzen bleiben für die Überfahrt, ist ein bisschen blöd.
Auch. Also insofern,
das geht auch so auf so ein, die heißen Ro-Ro oder Roll-On, Roll-Off Schiffe, also die Fahrzeuge werden draufgefahren, in der einen Seite rauf, andere Seite dann am Ankunftsort wieder runter.
Okay. Und wie lang dauert die Überfahrt? Also falls man doch im Fahrerhaus sitzt und nicht mehr rauskommt?
Falls man drin bleibt, ja, also man sollte sich mal zu essen und zu trinken für 12 Tage mitnehmen.
12 Tage, ja. Okay.
Darf man aber ja nicht.
Nein. Oder,
also ist ja dann weg, wenn du dann ankommst.
Achso. Vernichtet.
Okay, 12 Tage. Okay.
Also reist euer Wohnmobil schon vor euch los.
Genau, das reist vor uns und ohne uns los. Was dann im Endeffekt, glaube ich, sehr, sehr aufregende 12 Tage für uns.
Und wo geht die Reise los fürs WOMO? In Hamburg oder?
Also für gewöhnlich gehen die in Bremerhaven los. Bremerhaven. Das ist Hauptumschlagplatz für Privatverschiffungen. Es gibt aber auch noch andere Häfen. Emden ist einer oder Hamburg wird auch in gewissen Stückzahlen verladen. Aber Privatverschiffung ist fast ausschließlich Bremerhaven.
Okay. Ja, spannend.
Mhm. Auf jeden Fall.
Kann man da, ihr macht bestimmt ein paar Bilder von, oder? Dann kann man sich das bestimmt
Nein, das ist der Sicherheitsbereich, da lässt man uns leider nicht raus.
Okay. Eigentlich ja logisch. Wenn man
Wir würden so gerne bis das Auto bis ins Schiff bringen, aber da lassen sie uns nicht hin.
Also ihr gebt ihr es quasi vorne ab und dann übernimmt jemand und dann holt ihr es quasi in Baltimore wieder ab.
Ja,
genau.
In Baltimore muss man einen Escort-Service buchen. Das ist die eine fachkundige Person, die einen dann mit aufs Gelände nimmt, weil man ihn, wie gesagt, nicht alleine hin darf. Mhm. Und dann holt man das Fahrzeug, dann muss man noch zur Verzollung. Und also das ist dann einfach nur die Einfuhr. Hab ja vorhin gesagt, wir müssen ja keinen Zoll zahlen, aber man kann so einen Tag nochmal für Formalitäten vor Ort einrechnen. Und dann ist auch gut, wenn man noch einen Mietwagen hat, weil das nicht am gleichen Ort ist.
Also kommt ihr einen Tag vorher quasi an mit dem Flugzeug, schätze ich mal. Mhm. Und dann geht ihr euer WOMO abholen.
Genau.
Das ist schon spannend, aufregend, kann ich mir vorstellen, wenn man da sein eigenes Heim irgendwo aufgibt und nicht weiß, was damit passiert, 12 Tage lang. Mhm.
Dann, also das ist jetzt das WOMO in den USA und dann geht es ja wahrscheinlich weiter. Also auch jetzt hier schon natürlich vorbereitet, Versicherung zum einen natürlich fürs Fahrzeug. Wie ist das denn? Greift die eigene Fahrzeugversicherung von hier, die Teilkasko oder Kaskoversicherung also, und Haftpflicht oder wie läuft das?
Dass diese Versicherungen sind ein ziemlich großes Thema. Fürs Fahrzeug ist es so, also jedes Fahrzeug ist ja hier auch Teil- oder Vollkasko versichert. Die Amerikaner möchten gerne, dass man in ihrem Land eine, ich glaube, es heißt Third-Party Liability, also eine Haftpflichtversicherung abschließt. Mhm. Da sind die Deckungssummen super gering, aber die Versicherung ist für Leute, die nicht in Amerika leben, beziehungsweise also für Nicht-Amerikaner ziemlich teuer. Ich habe das mal so überschlagen. Wir zahlen, glaube ich, 3,5-mal so viel nur für eine Haftpflichtversicherung wie die Versicherung, die wir hier haben.
Vor einem Inklusive Vollkasko.
Bei uns Vollkasko. Okay. Tatsächlich, wir haben Vollkasko-Versicherung und wir zahlen jetzt 3,5-mal so viel für eine lächerliche Haftpflichtversicherung. Das war mal eine ganze Zeit. Entschuldigung.
Nee, also ich wollte nur fragen, also würdet ihr da konkrete Zahlen nennen, was es euch kostet oder was wollt ihr das lieber nicht erzählen?
Also wir zahlen jetzt, ich greife nochmal eben kurz einen Schritt zurück. Das ist nicht mehr so schwierig, sowas abzuschließen. Es gibt jetzt eine Agentur, die das ziemlich vereinfacht anbietet. Das kann man online ganz einfach abschließen. Da schickt man dann Bilder und den Fahrzeugschein hin. Und dann stufen die einen ein und wir sind eingestuft worden als Wohnmobil und zahlen jetzt $2,080 für ein Jahr.
Okay.
Und es ist so, dass man gegebenenfalls, wenn man eher wieder zurückfährt, auch dann nochmal anfragen kann, ob die einem nochmal wieder was erstatten, wenn man diese 365 Tage nicht in Anspruch
genommen. Und es ist Pflicht, oder weil du gesagt hast, sie möchten gerne, es hat sich kurz so angehört, als ob es nicht verpflichtend wäre. Mhm.
Muss man.
Doch, man muss. Ich sage aber aus Spaß, sonst kommt der Germinator und dann legt er den Wagen still.
Okay, gut, also das will man natürlich nicht.
Dann und die Polizei kontrolliert das, dann kann das eben passieren, dass sie sagen, ihr habt keine Versicherung, wir legen den Wagen still, ihr dürft jetzt überhaupt gar nicht mehr weiterfahren.
Genau. Was man nicht vergessen darf, das ist nur eine Versicherung, eine ganz wichtige haben wir noch vergessen. Wenn man das Fahrzeug mit dem Schiff transportiert, dann ist da so eine minimalste Grunddeckung drin, falls mal was passiert. Das ist lächerlich. Also eine Transportversicherung ist absolut Pflicht. Okay. Und die versichert dann eben gegen Brand an Bord, Stranden, Löschwasser, falls mal was gelöscht werden muss, Seewasser, Verladeschäden, Vandalismus, Terrorismus, Untergang. Da muss man sehr genau hingucken. Es gibt immense Unterschiede im Preis und in der Leistung. Da lohnt sich Vergleichen wirklich.
Also das hat auch quasi nicht der quasi, nennt man es, Vollpauschalanbieter, das hat er nicht mit angeboten, das habt ihr das nochmal separat extra für euch selbst gesucht.
Also der empfiehlt immer eine oder viele kooperieren dann mit irgendwelchen Versicherungsunternehmen und vermitteln das Ganze, dann braucht man nicht so lange suchen, aber wir haben das selber gemacht.
Und wo vergleiche ich sowas?
viele Anschreiben.
Ah, okay.
Transportversicherung, Seefahrzeuge und dann kriegt man verschiedene angezeigt. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 angeschrieben. Mhm. Und das waren vom Preis riesige Unterschiede, aber auch von dem, was sie denn so versichern. Manche versichern nur den Untergang. Das nützt einem aber nichts, wenn es da drin brennt.
Mhm. Okay. Und bei welcher Versicherung seid ihr jetzt hängen geblieben? Dürfen wir sowas fragen? Dürfen wir.
Ja, dürfen wir das. Ich wusste nicht, ob wir sowas sagen dürfen. Das ist DKV.
Okay.
Ergo. Gehört zu, Ergo.
Ja. Ergo. Notiert.
Wann wird der Podcast versendet? Vielleicht kann ich ja noch ein paar Prozente raushaben.
Schon zu spät. Ja. Okay. Nee. Und dann geht es ja natürlich auch mit der Versicherung für euch weiter. Ich schätze mal, das ist auch was.
Stimmt, Krankenversicherung. Was ist, wenn euch was passiert? Das Auto ist ja das eine, aber ja, bringt euch nichts, ja, wenn euch irgendwie was...
Genau. Also Versicherung ist Fleißarbeit und Klinkenputzen tatsächlich. Also man muss da ganz viel vergleichen. Bei der Krankenversicherung ist es jetzt so, wir haben jetzt eine Auslandsreise Krankenversicherung abgeschlossen, weil unsere Versicherung das nicht deckt. Es ist aber auch meistens so. Das
deckt ja keine.
Das sind Langzeitreisen, also kurze, also Urlaub oder sowas, dafür machen wir das nicht, wenn wir 14 Tage oder 3 Wochen wegfahren. Aber wenn man so Langzeitreisen macht, das sind immer da, wo die Krankenkassen meistens sagen so, nee, müsst ihr extra machen. Genau. Und da haben wir auch, da haben wir tatsächlich so Testberichte gelesen und uns da so ein bisschen dran orientiert und dann aber auch wieder verglichen.
Ja, aber wir haben auch so einen Vergleichstest bei der Stiftung Warentest gekauft.
Genau, Stiftung Warentest habe ich gekauft und dann eben verglichen und dann angeschrieben, angerufen die Versicherer und einfach nach dem Angebot gefragt. Und wie gesagt, das ist halt Fleißarbeit, da muss man gucken. Gerade das ist wichtig. Oftmals ist es das Alter, was eine Rolle spielt, also über 60. Mhm. Dann gibt es Versicherungen, die machen das, diese Auslandslangzeitkrankenversicherung bis 50. Oder wenn sie es dann bis 60 oder wenn sie es dann ab 60 und älter machen, dann sind die unverhältnismäßig viel teurer.
Ja, also ich habe nochmal vorhin auf die Liste geguckt. Wir hatten einen Versicherer, der wollte für uns beide 3.255 Euro haben. Und im Endeffekt haben wir für die absolut identische Leistung jetzt 560 Euro bezahlt.
Monatlich oder jährlich jetzt?
Nee, für die ganze Reise.
Ach, für die ganze Reise, okay. Und worauf habt ihr so geachtet, was da drin sein muss in so einer Auslandsreiseversicherung? Also,
es ist in der Regel so, dass diese Auslandsreiseversicherungen ungefähr das Gleiche abdecken. Sie decken natürlich keine geplanten OPs ab. Also wenn jemand im Urlaub ist in Amerika oder Knut sagt, oh, mein Hüftgelenk müsste ich jetzt mal neu haben, dann ist das was, was die nicht bezahlen. Aber so,
da gehen wir später nochmal.
Ja. Aber wenn man, also bei akuten Sachen, wenn mir der Zahn abbricht oder man Zahnschmerzen hat und Loch oder sowas, oder weiß ich nicht, wenn man sich beim Klettern Bein bricht, ja, dann sind das Sachen, die werden
Unfälle einfach.
Genau, die werden abgedeckt und da ist man scheinbar mit so einer Art Privatversicherung auch sehr gut bedient in Amerika, in den Krankenhäusern mit der Versorgung.
Und das zahlt ihr jetzt on top auf eure normale Krankenversicherung in Deutschland?
Die kann man leider nicht pausieren. Ja. Also das haben wir vorhin gar nicht erzählt, wenn wir jetzt eine Kfz-Haftpflicht hier abschließen, dann hat unsere Versicherung gesagt, dann schickt uns doch mal bitte die Police und euren Schein, wann das Auto Deutschland verlässt. Dann gibt es nämlich kein versicherbares Risiko mehr für uns und dann setzen wir euch beitragsfrei.
Ja.
Das macht die Krankenversicherung nicht. Ich vermute, wenn man wirklich was Ernsthaftes hat, wird man hergeflogen und dann muss sie ja wieder eingreifen. Dann wäre es schlecht, wenn sie pausiert ist. Aber bei der Fahrzeugversicherung kann man tatsächlich noch ein bisschen sparen.
Okay. Das ist gut zu wissen, nur falls es einem nicht von selber sagen.
Und wie ist es denn in den USA, wenn einem jetzt tatsächlich was passiert? Die Kosten, werden die gleich von der Versicherung übernommen oder muss man selbst erstmal in Vorleistung gehen?
Also ich glaube, wir gehen tatsächlich bei unserer Versicherung erstmal in Vorleistung. Mhm. Es gibt aber durchaus auch Versicherer, die sagen, das bitte gleich die Rechnung an uns und das wird gleich beglichen. Das ist ein Unterschied. Also da muss man gucken, wie die Versicherung das handelt. Das ist, glaube ich, auch für jeden so eine Sache. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er da.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man ja so ein bisschen bedenken muss. Kann man in Vorleistung gehen, falls denn was passieren sollte? Oder ist es dann knapp? Also das ist so ein Punkt, den man bei der Wahl
das kann sich schnell rappeln in den USA, was Arztkosten angeht.
Ja.
Aber da wissen wir jetzt auf jeden Fall mal Bescheid. Das ist gut. Let's talk Camping, Isa.
Mhm.
Wir haben, was uns natürlich auch besonders interessiert, was muss man mitnehmen? Wir wissen jetzt schon, man kann nicht zu viel mitnehmen über die Spedition und die Koffer sind ja auch nur begrenzt packbar. Was habt ihr dabei?
Was haben wir dabei? Also eigentlich nicht viel. T-Shirts wollen wir in Amerika kaufen. Lebensmittel dürfen wir nicht viel mitnehmen. Also alles das, und das gestattet auch der Transporteur, was standardmäßig zum Leben in ein Wohnmobil gehört. Also Töpfe, Pfannen, solche Geschichten, die darf man auch zum Transportieren mitnehmen. Und ansonsten haben wir nicht viel dabei.
Also ich nehme Knut mit.
Problematisch, achso, kann man in diesem Zusammenhang sagen, Lithium-Ionen-Batterien. Alles, was mit Lithium-Ionen-Batterien haben, sind die auf den Schiffen momentan sehr, sehr vorsichtig. Also sind zum Beispiel E-Bikes, zumindest die Akkus von E-Bikes, sind momentan auf den Schiffen meistens tabu.
Packt man die dann ins Handgepäck?
Aber da...
Ja, das auch nicht.
Naja, das ist viel.
Musst du dir da besorgen dann wahrscheinlich. Hm. Ja, ist wegen der Brand, also wegen Brandgefahr wahrscheinlich auf dem Schiff, oder? Ja. Dürfen die nicht mit? Gehe ich mal von aus, ja.
Okay, das macht Sinn. Und was ist mit der Kabeltrommel? Also ich meine, CE-Stecker sind die in den USA eigentlich auch Standard? Das weiß ich gar nicht.
Also das ist ein interessantes Thema. Da macht es auch richtig Spaß, sich so ein bisschen vorzubereiten. Nein, das ist Quatsch. Aber also normalerweise, wenn wir reisen, sind wir vollkommen autark. Das ist immer so ein Begriff, den man sehr vorsichtig sein muss. Aber wir könnten 2 Wochen vor Ort irgendwo stehen, ohne einen ökologischen Fußabdruck. Wir hätten genug Strom, Toilettenkapazität reicht und Wasser auch. Wenn wir jetzt so losfahren würden, bräuchten wir eigentlich für uns jetzt gesehen nichts an Adapter oder sowas, weil wir ja autark sind. Aber wir haben uns entschlossen, eine kleine Zimmerklimaanlage mitzunehmen und eine kleine Waschmaschine.
Okay,
die Zimmerklimaanlage hat den Sinn und Zweck, wir wollen keine feste stationäre einbauen, weil wir die hier nie brauchen. Wir fahren hier nach Schottland, Nordfrankreich oder nach Schweden. Da brauchen wir keine Klimaanlage, deswegen wollen wir keine feste einbauen. Deswegen eine Zimmerklimaanlage. Mhm. Und die kleine Waschmaschine, das kennt wahrscheinlich jeder Camper. Man möchte mal auf dem Campingplatz waschen, dann ist das Ding belegt. Dann holen die Leute ihre Wäsche nicht ab. Selber rausnehmen darf man auch nicht. Und so geht viel Zeit bei drauf. Und deswegen haben wir eine kleine eingebaut. Und deswegen brauchen wir Strom. Und wir nehmen einen kleinen Stromgenerator mit. Das würden wir hier nie tun, weil ich das selber nicht mag, dieses Geratter. Aber in den USA scheint das völlig normal zu sein. Deswegen haben Campingplätze auch extra Generatorlaufzeiten. Dann steht da halt von 14 Uhr bis 18 Uhr darf der Generator laufen.
Okay.
Und deswegen nehmen wir unseren, den wir haben, mit. Und des Weiteren haben wir noch einen kleinen Trafo gekauft, der uns aus den 120 Volt in Amerika unsere 230 Volt fürs Wohnmobil machen.
Mhm.
Und dann kam so die Frage, was haben die da eigentlich für Stecker? Wir haben hier den blauen CEE-Stecker. Die Amerikaner haben unterschiedliche Stromstärken, unterschiedliche Stecker. Aber das Gros der Menschen hat einen sogenannten NEMA TT30-Stecker. TT steht für Traveling Trailer. Und das sind ganz spezielle Kabel oder Stecker in Amerika, die man braucht. Und das fand ich total verrückt, eine Irrsinnskabel. Also wenn wir hier 2,5 Quadratkabel haben, haben die in den Amerika, haben die 6 Quadratkabel. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine Vorstellung habt, wie dick das
nicht
ist.
Nicht wirklich, nee, aber hört sich auf jeden Fall größer an.
Das Ding ist fast so dick wie ihr ein Gartenschlauch. Das ist unschwer.
Okay.
Und das habt ihr jetzt schon gekauft oder kauft ihr das dann vor Ort?
Nee, das ist alles schon eingeschlossen.
Das haben wir alles schon. Knut hat dafür gesorgt, alles vorhanden.
Ja. Also Samira und ich werden uns auf jeden Fall bemühen, dass wir halt in die Shownotes und so auch reinpacken, so diese ganzen Tipps und Tricks, dass man dann auch mal eine Vorstellung hat, wie solche Kabel denn aussehen. Weil ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen und ich muss nochmal nachfragen, eine Waschmaschine. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Eine richtige Waschmaschine oder eine kleine oder was habt ihr da dabei?
Ja, also... Nee, die hat nicht so ein großes Haushaltsgerät, die ist ein bisschen kleiner und das ist so ein Toploader, also von oben und die ist recht klein. Also genau.
Ja, die hat dann eine Grundmaß wie eine normale, aber nicht so hoch.
Genau. Okay. Und die ist halt gut für T-Shirts und ohne Büchsen und so.
2,5 Kilo.
Leichtes Zeug. Super. Weil ich plane ja, dass ich auch keine lange Hose anziehe in den 7 Monaten.
Also das ist auch ein Plan.
Okay, es wird natürlich im Norden der Westküste, je nachdem wie weit nördlich ihr wollt und na gut, ist im Hochsommer, das müsste eigentlich funktionieren. Dann drücken wir mal also, die Daumen. Aber ihr kauft ja alles vor Ort ein, klamottentechnisch habe ich jetzt verstanden, oder? Also Campingausrüstung. Ja, ne? Ah ja, okay.
Wo wir beim Thema wären, Route. Es hört sich schon so an, als ob ihr es geplant habt. Wir haben gehört, Baltimore, Startpunkt.
Und ihr wart beide einigermaßen einer Meinung, habe ich auch mal rausgehört.
Ja. Unabhängig voneinander.
Genau. Ja, also es steht mal fest, wir werden wahrscheinlich 25.000 Kilometer fahren. Mhm. Dafür haben wir 223 Tage Zeit. Wir haben mal durchgezählt, es werden wohl 26 Staaten bzw. Länder.
Okay.
Und die Route ist ganz leicht. Norden, Westen, Süden, Osten. Aber dazwischen sind noch ein paar Stationen.
Genau. Also wir haben ja gesagt, wir starten in Baltimore, also in Maryland. Mhm. Und dann, wenn wir dann Richtung Norden, also Richtung Norden fahren, dann kommt für uns als nächstes so Maine, weil wir wollen unbedingt Hummer essen.
Moment, ich muss das klarstellen. Meine Frau sagte, wir müssen nach Maine, weil da lebt Jessica Fletcher. Mord ist ihr Hobby.
Oh, ich Gott. Weiß es.
Echt? Landbury
hat sie eigentlich. Naja, auf jeden Fall Maine. Und dann geht's Richtung so Niagara-Fälle, dann auf die kanadische Seite, Toronto, Alberta. Und dann fahren wir den, ich glaube, der heißt West Canada. Ist egal. Also wir fahren an der kanadischen Grenze entlang in Kanada Richtung Vancouver. Also das wird eine lange, lange Strecke.
4000 Kilometer.
Genau, 4000 Kilometer. Da haben wir dann zwischendurch nochmal Banff und Jasper als Nationalparks, die wir unbedingt sehen wollen. Ja, und dann kommen wir irgendwann in Vancouver Island an.
Genau. Von da geht's mit der Fähre dann nach Washington, also nach Seattle. Und dann möchte meine Frau unbedingt ein Cowboy-Pferd reiten. Deswegen müssen wir nach Oregon. Auf dem Weg dahin liegt noch Crater Lake. Und dann kommt direkt Kalifornien, San Francisco, von da aus ins Binnenland, durch Death Valley. Ich glaube, das ist so eine der Dinge, die dem Wagen wohl am meisten abverlangen. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern, das ist total heiß da. Ja. Und überall stehen Schilder, turn off, air condition, avoid overheating. Das ist, da bin ich sehr gespannt. Und dann werden wir in Las Vegas nochmal heiraten. Oh. Mit Elvis. Oder ach, Marilyn, das wird man, wer so Zeit hat.
Ach, ja. Cool.
Und dann geht's wieder zu Route 101.
Genau, dann wollen wir eigentlich noch gerne nach so nach Richtung San Diego und wenn das alles klappt, nochmal nach Mexiko, Baja California, also ein bisschen in diese, da wo die Amerikaner mal hinfahren, also uns fragt immer jeder, Mexiko, ist das nicht gefährlich? Ich glaube da nicht, aber es soll halt auch sehr schön sein und sehr naturnah und wir müssen ja auch immer ein bisschen gucken, dass wir so unser, irgendwann ist jede Reise zu Ende, dass wir immer diesen Endpunkt doch auch nochmal im Auge behalten und uns nicht vertüdeln und irgendwo bleiben, wo es besonders schön ist und plötzlich feststellen, morgen geht das Schiff. Ja, also fahren wir von Mexiko wieder nach Amerika rüber und da ist mein oder unser Traum auch nochmal die Route 66 zu fahren und mindestens mit dem Motorrad mal ein Stück.
Ja. Ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig. Und genau, dann kommen wir so Richtung Memphis, Tennessee.
Genau, dann machen wir das wie die Amerikaner. Die nennen sich ja Snowbirds. Also alle die, die vor dem kalten Wetter flüchten, die gehen in den Süden. Das machen wir auch. New Orleans, Jazzhorn. Okay. Dann Golf von Mexiko vorbei. Und dann gehen wir in Florida unser Auto ab und haben dann nochmal so schätzungsweise, je nachdem, wann das Auto ankommt, so 10 Tage roundabout, wo wir mit dem Mietwagen dann noch bis zu den Florida Keys fahren und enden dann in Miami und fliegen dann wieder nach Frankfurt und dann nach Oldenburg.
Nicht schlecht. Ich sehe so gerade aus dem Augenwinkel unseren Kameramann. Ich glaube, der springt bei euch mit ins Auto, falls ihr noch einen Platz habt. Gott, schon ganz begeistert. Nee, das hört sich ja echt cool an. Aber wie ist es denn? Also klar, geplant, aber ist es auch wirklich geplant im Sinne von, ihr habt irgendwie schon Stellplätze, Campingplätze vorgebucht? Oder seid ihr da quasi flexibel? Dass ihr quasi also einfach eine Richtung habt und sagt, okay, da wollen wir hin. Oder ist schon alles fix und fertig gebucht?
Also fürs fix und fertig Plan hatten wir bis jetzt noch gar keine Zeit. Also das wäre gar nicht gegangen, weil wir noch Ja.
Und also B, wirklich, sowas machen wir nie.
Nee, wir sind bekannt dafür, dass wir immer Pläne machen und diese Pläne dann hoppla die Hopp auch nochmal umschmeißen. Dafür sind sie da, dass man Pläne wieder. Also wir können einen Tag planen, nächsten Tag was ganz
anderes. Wir sind einmal in die Bretagne gefahren und haben kurzerhand gesagt, nee, das wird Südfrankreich. Also bei dem ersten Tag der Fahrt haben wir unsere Meinung geändert, weil das wie Regenradar nicht gut war. Wir sind sehr sprunghaft.
Ja gut, aber das ist ja auch eine Camperkrankheit, glaube ich. Ah nee, da wird's Wetter nicht schön, lass mal woanders hinfahren. Ja. Ist ja auch das Coole an dieser Reiseform. Eine andere Frage, wie viel Kilometer macht ihr dann so am Tag? Also habt ihr da irgendwie mal einen Durchschnitt ausgerechnet, was ihr machen müsst? Oder war es einfach mal so, ja, wird schon irgendwie passen in der Zeit?
Also das wird irgendwie passen. Wir haben, wie gesagt, wir wollen uns so Meilensteine setzen, dass wir sagen, also zu dem Zeitfenster müssen wir jetzt da und da sein. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber so grob, also wir haben zum Beispiel irgendwie müssen wir im Ende September, Anfang Oktober müssen wir um Nevada rum sein, also
Los Angeles
sein, weil dann unsere Tochter uns besuchen will. Und insofern ist das, solche Punkte wird es noch ein paar geben, die müssen wir noch planen, damit wir eben, wie gesagt, am Schluss da sind, wo dann halt das Flugzeug geht. Oder das
okay.
Und zweiter Meilenstein ist, wenn die Amtseinführung des neuen Präsidenten ist, dann wollen wir irgendwo in der Wüste hinter einem Kaktus stehen und dass uns keiner sieht und dass uns auch nichts passiert. Man weiß nicht, was dann da los ist.
Das ist tatsächlich so. Ne?
Habt ihr euch denn eine Satellitenschüssel mitgenommen, damit ihr die Wahlen auch ausreichend verfolgen könnt?
Ja, das hatten wir tatsächlich vor. Aber dieses Modell des freien Fernsehens, wie wir das hier haben, das gibt's dort nicht. Dann müsste man eine Pay-TV-Box kaufen, um die Sender zu sehen. Aus dem Grund haben wir die abgebaut und nehmen jetzt eine Starlink-Schüssel mit und dann können wir darüber unsere Nachrichten mal sehen.
Okay, also internetbasiert in dem Fall.
Ja. Okay. Und wenn ihr jetzt aber unterwegs seid auf eurer Route, nutzt ihr irgendwie bestimmte Stellplatz, Campingplatz, Plattformen, um euch den nächsten Schlafspot zu suchen? Oder wie geht ihr da vor?
Also auf jeden Fall, das machen wir hier ja auch. Wir haben ja auch so Apps, wo man, also Knut ist ja der Navigator, das ist ja ganz klassisch getrennt bei uns. Und wir haben aber auch für Amerika gibt es auch 1000 Apps und Internetseiten, die man da auch kostenfrei heranziehen kann. Das ist so iOverlander heißt die eine. Darf ich das sagen?
Ja, ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
RV Parky Harvest Host, das ist tatsächlich sowas wie diese Bauernhof-Stellplatzbücher, die wir hier so haben.
Cool.
Mhm. Dann haben die Nationalparks betreiben auch Campingplätze. Das kann man dann eben halt über diese Seiten der Nationalparks ganz gut rausfinden. Genau, das haben wir noch nicht geplant. Da muss man dann aber gucken, so diese Hotspots natürlich und auch die Nationalparks, die haben dann so Zeitfenster, wo man dann für die nächsten 14 Tage buchen kann. Da muss man wirklich ein bisschen auf der Lauer liegen und so ein bisschen gucken, dass man da was kriegt. Aber ansonsten.
Und genauso wie hier auch, wenn man mal irgendwo abends essen geht, das machen wir hier auch im Restaurant, dann fragen wir, habt ihr was dagegen, wenn wir bis morgen früh stehen, wir fahren so wieder weiter. Das wird da sicherlich ähnlich sein. Und dann kann man nämlich auch noch mal ein Bier trinken.
Genau.
Das ist auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Isa, ich bin dafür, wir machen noch eine Liste, einen Artikel dazu, wie man Campingplätze in den USA findet.
Auf jeden Fall. Also diese ganzen Special-Tipps, die versuchen wir natürlich unseren Hörern und Zuschauern irgendwie nochmal dann möglichst zugänglich zu verpacken. Ja, eben im Artikel oder so, schauen wir mal, oder in Shownotes, dass wir da noch ein bisschen was reinsetzen dann.
Ja, genau. So ein bisschen Reisen in Gedanken könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ich melde mich freiwillig dafür.
Okay, super. Und genau, noch Reiseplanung. Letzte Frage. Habt ihr ein spezielles Navi dabei?
Ja, tatsächlich. Wir haben mal für uns selbst ausprobiert, welche Navi-Apps gut funktionieren, wo man vielleicht auch Höhe, Breite, Länge eingeben kann und Gewicht. Und da haben wir eine gefunden, da kann man tatsächlich komplett Nordamerika als Kartensatz gleich mit runterladen. Mhm. Denn wenn wir diese Passage durch Kanada fahren, gibt es viele Stellen, wo es überhaupt kein Internet gibt. Und dann ist es gut, wenn man eine Offline-Karte dabei hat.
Super. Okay, was ist das für ein Anbieter?
Das Ding ist relativ unbekannt, heißt GPS Copilot und ist die einzige, die uns auf unserer Teststrecke, wir haben nämlich gesagt, wir wollen von Oldenburg nach Marseille und dann darf man auf keinen Fall durch Lyon. Und das war die einzige App, die gesagt hat, passt mal auf, ich fahre euch außen rum. Und damit hat sie gewonnen.
Super, also schon Kampf erprobt.
Ja.
Perfekt. Mensch, das hört sich richtig, richtig spannend an. Ich hoffe, vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht sogar von vor Ort, das müssen wir mal noch besprechen, dass wir uns nochmal zuschalten und mal so zwischendrin hören, wie es so läuft oder spätestens danach. Also,
sehr gerne.
Ist echt, hört sich gut an auf jeden Fall und ja, aber schon auch bemerkenswert, was man denn alles so bedenken muss. Also so ganz, was würdet ihr denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, wir möchten das machen, wie lange im Vorfeld sollte man anfangen?
Ein Jahr.
Ein Jahr, okay.
Nee, ein Jahr. Ein Jahr ist gut. Also, die haben ja alle Infos jetzt von uns.
Das stimmt. Ein Jahr.
Super, also ein Jahr im Voraus.
Und was sind so eure Hoffnungen, die ihr damit verbindet, wenn wir euch jetzt in einem Jahr nochmal fragen? Was wollt ihr von dieser Reise mitnehmen?
Also meine Hoffnung ist erstmal, dass ich danach noch arbeiten mag und nicht Blut geleckt habe, nicht mehr zu arbeiten. Das ist meine Hoffnung. Und also ganz für mich im Vordergrund, Landschaft kann noch so schön sein. Ich finde das total gut und wichtig, sich mit den Menschen vor Ort zu unterhalten. Und deswegen, wenn wir irgendwo vor Ort sind, wir fahren auch sehr gerne mal öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde, da lernt man so irgendwie auch ein bisschen, inhaliert man so ein bisschen den Puls des Landes oder der Stadt. Und ich erhoffe mir viele tolle Gespräche.
Ja,
das ist schön.
Für mich ist das, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe keine, man nennt das, glaube ich, ergebnisoffen. Also ich freue mich da einfach drauf. Ich freue mich drauf, dass ich jeden Morgen mit Knut zusammen im Bett aufwache.
Und Kaffee trinke.
Das ist das, worauf ich mich tierisch freue und auf alles andere natürlich auch. Aber das ist so, also für mich ist es, glaube ich, nochmal ein echtes Abenteuer, weil wir schon oft überlegt haben, irgendwie nochmal was zu machen. Und das aber dann meistens nicht in unser Leben passte, war auch nicht so schlimm. Aber das ist jetzt tatsächlich nochmal ein Abenteuer, was wir erleben können. Und ich freue mich auf jeden einzelnen Tag. Und ich glaube aber, dass ich mich auf jeden Fall auch auf mein Zuhause wieder freue, wenn wir wieder da sind.
Wahrscheinlich schlafen wir die ersten 3 Tage erstmal, weil so viel Druck abfällt. Auto ist da.
Ja,
kann schon gut
Adrenalinspiegel
sein.
Adrenalinspiegel rauscht dann in den Keller.
Ja.
Ja, aber das ist schon ein bisschen inspirierend. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt gerade also 2 kleine Kinder, ja, und das ist ja schon auch was. Also das ist schon schön, die Vorstellung, dass man dann irgendwann, wenn die auch groß sind und jetzt sogar noch besuchen kommen, dann ist es ja auch voll schön, finde ich. Also
ja.
So wie ihr jetzt erzählt habt, dass die dann auch so in gewisser Weise dann wieder ein Teil davon sind. Aber das dann, ja, mal zu erleben zu einem Zeitpunkt, wo es dann wieder geht, ist schon cool. Also das kann ich mir schon auch... Wenn ich jetzt über meinen weiteren Lebensweg nachdenke, wäre das schon auch so ein großer Wunsch, dass das mal noch geht vor Rente irgendwie, genau.
Alles hat seine Zeit, denke ich immer.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Aber vorher musst du noch deinen LKW ausbauen.
Ja, stimmt.
Das musst du noch mit einem Plan.
Ich stehe doch auf Minicamper, bei mir wird das vielleicht ein bisschen einfacher.
Noch,
ja, genau. Vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit. Jetzt hat meine Kollegin Samira noch ein bisschen was vorbereitet, soweit ich weiß. Und wo ich auch nicht weiß, um was es jetzt geht.
So, ja. Nein, ich mache immer ganz gerne zum Abschluss, damit der Ausstieg nicht so abrupt wird, so noch so ein kleines Spiel, könnte man es nennen. Und zwar stelle ich euch Fragen. Das sind manchmal Entweder-Oder-Fragen. Manchmal lasse ich den Satz aber auch offen und dann dürft ihr den ergänzen. Wenn ihr ganz verwirrt seid, stellt Fragen. Ansonsten antwortet einfach so intuitiv wie möglich. Werft euch vorher noch einen kurzen Blick zu, damit ihr nicht gleichzeitig ins Mikro schreit. Und genau, dann fange ich mal an mit den allerersten Basic-Camper-Fragen. Stellplatz oder Campingplatz?
Stellplatz.
Campingplatz oder freistehen?
Oh. Kommt drauf an.
Lass ich durchgehen. Freistehen oder Stellplatz?
Was sagst du?
Stellplatz.
Reservieren oder spontan aufschlagen?
Spontan.
Das deutet sich schon ganz gut hin. Mhm. Ein bisschen haben wir die zwei jetzt auch schon kennengelernt. Bei so ein paar Sachen habe ich mir jetzt so unterwegs zum Beispiel, oh, das kommt später noch. Kommt. So, dann möchte ich ein bisschen schauen, wie gut ihr auf die USA vorbereitet seid. Seid ihr eigentlich schon ziemlich gut von allem, was wir bisher gehört haben? Ein Full Hookup ist ein...
Ich weiß.
Sensor.
Ja, ist ein Platz, wo alles da ist. Also Wasser und Strom,
Sie.
Grillstelle, alles.
100 Punkte.
Gut, dass du das weißt, ich hätte es nicht gewusst.
Ich musste ein bisschen fies sein, nur ein ganz kleines bisschen, danach wird es besser. Bagel oder Donut?
Bagel.
Ja, Bagel.
Yellowstone oder Yosemite?
Gott.
Ich glaube, Yosemite.
Ich muss kurz. Yellowstone ist der mit diesem Prisma, ne? Also ich glaube, da ich fahre einfach mit.
Ja, Yellowstone für alle, die den Unterschied. Also der ist einfach dreimal so groß wie Yosemite, ist vor allen Dingen bekannt für Wildtiere. Yosemite ist in Kalifornien gelegen, ist ein bisschen kleiner und vor allen Dingen für die Natur bekannt, würde ich mal so zusammenfassen.
Der hat auch die Mammutbäume, oder?
Ja, genau. Kalifornien hat viel von diesen Mammutbäumen und Yosemite auf jeden Fall auch. Genau. Und dazu noch die Frage, wie viele Nationalparks werdet ihr auf eurer Reise eigentlich besuchen?
Fällt mir gar nicht. Wollen wir? Genau. Alle, die auf dem Weg liegen.
Alle, okay. Ja, ich glaube, es gibt ja irgendwie 50, 60 Nationalparks in den USA und dann noch so kleinere Schutzgebiete. Also ist schon einiges, was ihr da besuchen könntet. Auf dem Weg werden euch einige begegnen, würde ich schätzen.
Da gibt es tatsächlich noch einen Tipp, wer das machen möchte. Es gibt da so einen Annual Pass, also für ein Jahr. Der kostet ein Apfel und ein Ei für zwei Personen und damit kann man jeden Park besuchen und muss nicht überall einzeln Eintritt bezahlen.
Super, ja. Das ist auch wichtig zu wissen, weil du zahlst, glaube ich, teilweise sogar $30 Gebühr für einen einzigen Nationalpark, allein, dass du die Straßen befahren darfst. Also auf jeden Fall ein guter Tipp.
Der kostet, glaube ich, $80 oder sowas für ein ganzes Jahr für zwei Personen.
Super. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen. Barbecue oder Abendbrot?
Barbecue,
ja.
Okay, eine Sache habe ich schon ein bisschen rausgehört. Vielleicht mache ich mich damit auch unbeliebt, aber Route 66, voll cool oder Schnee von gestern?
Die alte, voll cool.
Voll cool, ja.
Nicht die neue, die alte.
Okay.
Die Historic. Historic Route 66.
Sind wir auch gefahren, wo wir in den USA waren? Kannst bestätigen, ist voll cool.
Hand aufs Herz, was werdet ihr in Deutschland am meisten vermissen?
Brot.
Moment, was werden wir in Deutschland vermissen? Nein, wenn wir wieder
an
da
Deutschland.
Sind. Ach so. Gott, ich werde meine Kinder vermissen. Das werde ich.
Ich Brot.
Hiermit wäre auch geklärt, wer der beliebtere Part der Eltern ist.
Ach du nicht. Wenn die Kinder was haben, dann kommen sie zu mir.
Jetzt wissen wir, wieso. Genau, das war auch meine letzte Frage. Das frage ich euch dann aber jetzt auch nochmal, falls wir uns nach eurer Reise nochmal wiedersehen, was ihr am meisten vermisst. Das kann man ja dann immer nochmal besser sagen.
Genau.
Vielleicht ist es das Brot, vielleicht sind es die Kinder, vielleicht ist es der Käse. Weiß
ist
es nicht. Genau.
Die Promobil, wir werden die Promobil vergessen. Aber die gibt es ja auch digital.
Ja, eben. Genau, Promobil.de, also...
Auf jeden Fall. Nee, also ich halte hier schon mal fest, wir unterhalten uns, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen, sei es während der Reise oder nach der Reise oder auch beides, schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall super spannend gewesen. Ich finde es richtig cool, dass ihr da euren Traum verwirklicht. Also muss man auch den Mut hier einmal zu haben. Also Plan ist ja immer eins, aber es dann in die Tat umzusetzen, ist ja dann immer nochmal was anderes. Und ja, ich bin echt gespannt, was ihr dann so erzählt und hoffe, ihr habt ganz, ganz, ganz viel Spaß und nichts bei der Planung vergessen. Aber das glaube ich jetzt nicht so, wie sich das angehört hat.
Nichts vergessen, das geht gar nicht. Aber es kommt drauf an, wie wichtig es ist. Unterhosen kann man immer kaufen.
Genau. Und deswegen, also sage ich jetzt mal an dieser Stelle schon mal herzlichen, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, und wie gesagt, ich hoffe und bin mir ganz sicher, dass wir uns nochmal hören und würde dann an dieser Stelle auch schon auf Wiedersehen sagen und die Folge beenden. Ich hoffe, wie gesagt, ganz viel Spaß. Meldet euch, haltet uns auf dem Laufenden. Genau.
Ja, und auch euch vielen Dank.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und passt auf euch auf.
Genau. Ja, danke schön.
Das machen wir.
Und wie gesagt, Samira, heute sind wir wieder am Ende von der Folge. Es war super spannend, fand ich. Also, was man so alles vorbereiten muss, ist schon nicht ohne. Ein Jahr, wissen wir jetzt, braucht man Zeit.
Wir haben viel gelernt.
Genau. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Lasst uns gerne ein Abo auf YouTube da oder liked uns, folgt unseren Podcast, genau. Wir freuen uns über jede Reaktion von euch.
Genau, und kommentiert uns gerne, wie immer, was euch gefallen hat und wo noch Fragen offen sind. Und dann bis zur nächsten Folge Clever Campen.
Ciao.
Ciao.